Ich freue mich total, heute über das Schwerpunktthema Gesundheit und gesundes Leben am Campus mit Miriam Thür und Professor Dr. Tobias Esch zu sprechen. Einmal über die beiden. Miriam Thür hat den Master in Psychologie. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Fakultät für Gesundheit hier an der UWH. Sie ist angesiedelt am Institut für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung. Genauso wie auch Professor Dr. Tobias Esch. Er ist Arzt, Neurowissenschaftler und an diversen Publikationen beteiligt gewesen, wie auch der Veröffentlichung mehrerer Bücher, darunter das neueste 2021 erschienene Buch Mehr Nichts, auf das wir später noch eingehen werden. Wir werden in dieser Folge viel über Gesundheit sprechen, wie wir Wohlbefinden oder Gesundheit messen können und was ein gesundes Leben eigentlich in unserem alltäglichen Leben bedeutet. Daher hat mich als erstes interessiert, was Miriam und Tobias denn so für ihre Gesundheit tun.
Soll ich anfangen?
Super gerne.
Erstmal hallo, schön, dass wir da sind. Schön, dass jeder von uns da ist. Und ich beginne jeden Morgen zum Beispiel damit, dass ich eine halbe Stunde Yoga mache, eine Meditation anschließe, mir einen Kaltwasserguss gönne und sozusagen die Elemente der Gesundheitsförderung, die wir auch mit unseren PatientInnen zum Beispiel hier an der Universität umsetzen, dass ich das selber in meinem Alltag mache. Also Bewegung, Meditation, gesunde Ernährung und Kaltwasseranwendung.
Hei, da muss ich ja jetzt dann anschließen. Ne? Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass wir hier heute sein können. Wir freuen uns total und geben gerne einen Einblick in die Dinge, die uns da bewegt. Und was tue ich für meine Gesundheit? Also klar, die Dinge, die Tobias Esch gerade angesprochen hat, die sind sehr, sehr wichtig. Was ich für mich vor allem auch entdeckt habe, ist, gütig mit mir selbst zu sein. Das heißt, wenn das alles dann mal nicht so gut klappt an einem Tag, dann auch zu sagen, und ich habe mich trotzdem noch gern und ich habe trotzdem einen schönen Tag und ich verzeihe mir das. Und am nächsten Tag fängt der Tag neu an und dann können die ganzen Dinge, von denen ich weiß, dass sie gut und wichtig sind, auch nochmal einen Platz finden.
Ja, voll schön, dass du das sagst. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele von den Zuhörenden sich damit auch irgendwie mit beiden Sachen irgendwie identifizieren können. Lasst uns mal gerne mit ein paar generellen Definitionen starten. Was ist Gesundheit?
Soll ich?
Ich meine, Sie sind der Arzt.
Ja, das ist eigentlich ja schon genau die Fangfrage. Wer definiert eigentlich Gesundheit? Also fangen wir mal an. Du hast gesagt, ich sei Arzt, was stimmt. Also eine Definition der Gesundheit, das ist die, wir nennen objektive oder die Gesundheit als Normalzustand, bedeutet, dass man Gesundheit messen kann. Ich kann anhand von Daten, von Referenz- oder Normwerten sagen, ob jemand innerhalb der Norm ist, innerhalb des vermeintlich Gesunden oder außerhalb, ist er oder sie draußen durch Laborwerte, Befunde, dann sage ich, jemand ist krank. Beispiel Blutdruckwerte, sind die über oder unter einem gewissen Wert, dann könnte ich sagen, hier ist ein pathologischer, ein krankhafter Wert. Also, eine Definition der Gesundheit ist, das ist ein Normalzustand, den ich von objektiv von außen bestimmen kann. Die zweite, das wäre das, was wir den Idealzustand nennen. Demnach wäre, laut WHO, Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein vollkommenes Wohlbefinden im biopsychosozialen Bereich. Was heißt das? Ich bin biologisch, damit ist gemeint körperlich. Ich bin psychisch, damit ist gemeint seelisch, wenn man so will. Und ich bin sozial in Bezug auf meine Teilhabe vollkommen happy. Frage, wer ist das? Vollkommen? Wahrscheinlich die Mehrzahl der Menschen da draußen, mich inklusive oder mich selbst eben eingeschlossen, nicht. Deswegen sprechen wir von dem Idealzustand. Gesundheit wäre also etwas, worauf ich mich hinbewege. Das ist etwas sozusagen ein Ziel. Und dann ist die dritte Definition, mit der wir ganz viel arbeiten, weil sie, glaube ich, ein bisschen neu ist und den Fokus auf auch die Güte, über die wir schon gesprochen haben, lenkt, nämlich Gesundheit als ein subjektiver Zustand, also als eine Interpretation. Wir nennen das den Individualzustand. Ich selbst, nicht der Arzt, nicht von außen, nicht anhand von Normwerten, sondern ich selbst schaue in den Spiegel und sage, passt oder passt nicht. Das heißt, ich selbst bestimme durch die Bedeutung, die ich mir und meinem Leben gebe, ob ich auf dem richtigen Pfad bin gerade oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, wäre ich krank. Wenn das der Fall ist, dann bin ich gesund.
Ja, genau. Das fasst auch schon ziemlich viele Dimensionen, die mir jetzt so als erstes eingefallen wären. Ich als Psychologin habe natürlich auch noch ein paar weitere Ideen. Und da ist eigentlich auch das Erste auch schon direkt auf dem Tisch, nämlich Gesundheit ist nicht nur das Körperliche oder das Seelisch-Geistige, sondern, und das gibt ja auch viele Strömungen, die das inzwischen auch gut beforschen und auch in der Praxisanwendung gut bearbeiten, die Interaktion zwischen Körper und Geist, Leib, Seele, wie auch immer man das dann benennen möchte. Also die Dimension der Spiritualität, die ist ja gerade auch schon so ein bisschen mit angeklungen bei dem, was Tobias Esch gesagt hat, die würde ich auch noch hinzufügen. Und wie wir ja auch in den letzten Jahren sehr klar gemerkt haben, gibt es ja auch noch eine kulturelle, gesellschaftliche Dimension, die vielleicht auch noch mit angefügt werden kann, wenn man versucht, Gesundheit zu definieren. Und jetzt ist es von ganz groß nach ganz klein zu wieder ganz groß geworden.
Ja, voll spannend. Lasst uns voll gerne bei diesem Thema, was vielleicht auch empirisch messbar oder ist oder empirisch eben nicht messbar ist, bleiben und einmal zu dem Thema Stress übergehen. Wie übt sich Stress auf die Gesundheit von uns Menschen aus? Also ich meine dieses subjektive Empfinden, okay, ich fühle mich gerade gestresst, ich glaube, das kennen wir alle irgendwie, aber was bedeutet Stress und ab welchem Punkt ist Stress eben auch sehr schädlich, auch wenn es vielleicht ein ganz kurzer positiver Stress eigentlich ist?
Also da können wir gleich mal mit dem ich sage mal nicht Fehlurteil, aber mit dem Narrativ aufräumen, dass es guten und schlechten Stress gäbe. Eu- und Distress, wie es früher genannt wurde. Das stimmt nicht. Wir forschen seit mittlerweile 25 Jahren über Stress und was Stress eigentlich ist. Und Stress bedeutet, dass ich an eine Situation gerate, in der ich etwas ändern muss oder werde, weil wenn ich das nicht täte, würde ich unter die Räder kommen. Also eine Herausforderung, die potenziell Leib und Leben bedrohen kann oder zumindest von mir verlangt, dass ich jetzt aus meiner Komfortzone rauskomme. Das können auch Dinge sein, die allgemein positiv sind, wie zum Beispiel verliebt sein oder heiraten oder Urlaub machen. Alles das, was mich rausbringt aus meiner Routine und von mir verlangt, dass ich etwas ändere, ist per Definition Stress. Jetzt ist die Frage, wann macht Stress krank? Das ist eine Frage der Dosis. Und eine Frage der Kontrollierbarkeit. Also, Stress, den ich mir selber mache, den ich in meinem Kopf erzeuge, den kann ich ganz schlecht steuern, weil das Gedankenkreisen, das Grübeln sozusagen sich selbst vervielfacht. Und das wäre Stress, der wäre in dem Sinne häufiger ungesund, weil er sozusagen keinen Anfang oder kein Ende kennt. Stress, der ein ganz klares einen Anfang und ein Ende hat, Beispiel 100-Meter-Lauf. Denken wir an Usain Bolt, wenn der, oder den kennen wahrscheinlich einige der ZuhörerInnen nicht mehr, sagen wir mal, einen aktuellen Sprinter, der bei einer Weltmeisterschaft am Start steht. Wenn die Startpistole gezogen wird, man kann sehen vorher, die sind alle voller Adrenalin, das kann man ihnen förmlich ansehen. 10 Sekunden später laufen die über die Ziellinie oder 11 Sekunden möglicherweise. Und dann ist auch das Ende schon absehbar. Das wäre das, was man früher vielleicht positiven Stress genannt hätte. Wir würden heute sagen kontrollierbaren Stress. Und dann gibt es eben das, was in mir selber mich martert. Gedanken, Ängste, Sorgen über die Zukunft oder das Nachsinnen über Fehler der Vergangenheit. Also wenn wir abgleitend unseren Gedanken in das, was kommt oder das, was war, und wir das nicht steuern können, das ist eher ungesund. Also eine Frage der Dosis. Ist es objektiv? Ist das Stress, den ich objektiv sehen kann? Da bist du gerade an Leib und Leben bedroht. Oder ist das nur die Idee davon und dann wird es schwer, das zu begrenzen. Ich möchte aber nochmal festhalten, Stress gehört zum Leben dazu. Stress ist biologisch die Idee, dass mein Leib und Leben bedroht wäre und ich muss jetzt alles dem unterordnen, damit das passiert, was von mir verlangt wird. Und wenn wir das nicht täten, wären wir alle heute nicht hier. Also, es ist eine Frage der Dauer und der Dosis. Und wenn wir das einigermaßen im Griff haben, können wir mit Stress gut, gesund, möglicherweise sehr alt werden.
Ja, total interessant, gerade auch der Punkt zu sagen, das ist auch die Idee von dem Stress eben, den wir haben. Miriam, wie siehst du das aus psychologischer Sicht? Also oftmals sind wir vielleicht auch gestresst, weil wir wissen oder weil wir uns eben stressen. Also dass gerade dieses sich Stressen auch schon wieder Stress kreiert.
Ja, das ist gerade beim Zuhören auch bei mir so ein bisschen zwischen den Ohren hin und her gespukt. Und zwar die Frage danach, was dann tatsächlich macht, dass ich Stress erlebe. Also wie bewerte ich eine Situation, was nehme ich wahr und was macht das mit mir? Denn vielleicht ein Beispiel, das ich öfter mal erlebe, da ich ja hier zu UWH mit dem Auto pendel. Stau ist an sich nicht stressig, ist kein Stress, sondern die Art und Weise, wie ich in dem Moment damit umgehe, was passiert. Bin ich jetzt genervt, sauer, gucke auf die Uhr, schaue nochmal, was machen die anderen, regt mich am besten auch noch auf. Das sind natürlich alles Dinge, die Stressreaktionen hervorrufen. Oder kann ich auch an meiner Wahrnehmung der Situation so ein bisschen arbeiten? Kann ich da auch nachschauen und sagen, ach, ich kann auch durchatmen, ich kann mir vielleicht endlich mal wieder einen guten Podcast anhören oder ich kann mir eine schöne Musik anmachen und dann eine Situation anders erleben. Also diese Komponente des, was habe ich, meine Wahrnehmung, meine Bewertung der Situation von mir damit zu tun, das finde ich auch noch eine Komponente, die wir gut auch mit anschauen könnten. Und das ist auch was, was ja auch für viele Studierenden ja natürlich auch ein Punkt ist. Ne? Wann ist das Studium stressig? Das ist ja für die Studierenden durchaus auch unterschiedlich, welche Dinge Stress hervorrufen. Ich glaube, einen Abend vor der Prüfung fühlen sich alle relativ gestresst. Aber genau, so was ist zum Beispiel mit einer mündlichen Prüfung? Für manche ist das ganz aufregend und ganz schlimm stressig und für manche ist das eher die Prüfungsform, die sie entspannter in die Prüfung gehen lässt. Also das finde ich eine spannende Dimension.
Ich würde gerne noch einen Gedanken noch ergänzen. Eine weitere Fehleinschätzung oder ein weiteres, ich sag mal, nicht Märchen, aber was man vom Stress annimmt, nämlich, dass man Stress nur haben kann, wenn man auch weiß oder spürt, dass man ihn hat. In der Regel ist das so. Wir haben es eben bei Miriam Thür gehört, dass die Bewertung schon eine große Rolle spielt. Die Tatsache, dass ich eigentlich ja gar nicht an Leib und Leben bedroht bin, wenn ich im Stau bin, aber das, was ich daraus mache, das macht das Problem. Das ist dieses Subjektive, dieses Nicht-Kontrollierbare und das ist auch so. Entscheidend ist nur, es hat sich lange, auch in der Psychologie, ehrlicherweise die Idee gehalten, das geht auf einen berühmten Forscher, Herrn Lazarus, zurück, dass Stress erst dann entstünde, wenn ich an eine Situation komme, die herausfordernd ist und ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut vorbereitet für die Situation. Das war das sogenannte Appraisal, wie das in der Forschung hieß. Also Stress wäre demnach das Treffen auf eine schwierige Situation und Stress entstünde erst dann, wenn ich abgleiche, ob ich meine Bewältigungsstrategie, meine Coping-Strategien für ausreichend oder nicht ausreichend halte. Stress wäre demnach, so hieß es früher, oh, ich habe nicht genügend Tools, um das zu bewerkstelligen und dann entstünde der Stress. Auch das können wir heute ad acta legen, genauso wie Eu- und Dis-Stress, denn es ist nicht die Frage, ob ich dafür mich ausreichend ausgestattet fühle, sondern es ist dieser subjektive Prozess, den Miriam Thür beschrieben hat. Also selbst wenn ich weiß, dass ich hier im Stau bin und den überleben werde, nervt mich das trotzdem total. Warum bin ich wieder da reingefahren? Warum wieder das? Warum alle jetzt? Also, und das ist echt Stress. Nach Lazarus wäre das keiner, weil passiert ja nichts. Doch, es ist Stress, weil das dieses Nervige, dieses warum jetzt? Warum ich? Warum jetzt schon wieder? Und dann, und das ist etwas, über das wir uns viel zu wenig Gedanken machen, ein kleiner Teil der Menschen müssen den Stress noch nicht mal wahrnehmen. Wenn wir sie fragen würden, bist du jetzt gestresst? Würden sie sagen, nö, nie, Fels in der Brandung, macht mir alles nichts aus. Wenn wir als Stressforscher reinschauen in den Körper, die Parameter schauen, Augenhintergrund, Stressphysiologie, Stresshormone, Veränderung, Entzündungsmarker, wenn wir alle das zusammennehmen, Herzratenvariabilität, dann können wir mitunter, nicht so oft, aber durchaus Menschen kennen, lernen, die total gestresst sind und das selber gar nicht mitbekommen haben. Ich will damit nur sagen, Vorsicht, die Idee Stress, den man nicht gehabt hat, hat man nicht gehabt, das stimmt. Aber es ist möglich, das gar nicht mitzubekommen, dass ich gerade voll unter Strom stehe. Deswegen ist es so wichtig, hineinzuspüren und wirklich mal einen Besuch bei sich selbst zu haben und zu gucken, wo bin ich da eigentlich gerade.
Ja, total. Das ist ja auch total eine Frage des Stresslevels. Also dieses, wo ist mein eigentliches Stresslevel? Und wenn mein eigentliches Stresslevel schon immer bei 50% ist, dann nehme ich vielleicht 60% überhaupt nicht als 60% wahr, sondern eben als 10%. Und die Frage ist, was machen wir damit? Tobias, du sprichst von Resilienz und Stressmanagement. Was bedeutet das, sowohl theoretisch als auch in der Umsetzung? Und wo grenzt es sich vielleicht auch zu diesem Ansatz ab, lediglich zu lernen, mit Auswirkungen von Stress umzugehen?
Mhm. Also der Begriff Resilienz geht auf das lateinische Wort resiliere zurück und bedeutet zurückspringen. Das bedeutet, dass ich nach einem einschneidenden Ereignis, nach einem, nennen wir es jetzt mal, stressigen Ereignis, irgendwie einen Ausschlag habe, Leib und Leben bedroht, Gedöns, haben wir alles besprochen. Und danach, wenn das überstanden ist, komme ich wieder zum Ausgangsniveau zurück. Je schneller, desto besser. Je weniger mich erst aus der Reserve bringt, desto besser. Und je elastischer ich auf Herausforderungen reagieren kann, wir nennen das Selbstregulation, desto besser. All das ist Resilienz. Man kann es auch mit dem Begriff Elastizität übersetzen. Also wie elastisch bin ich in einer Situation? Beispiel wie ein Punchingball, den man trifft, das wäre der Stressor oder der Stress, der weicht zur Seite und er kommt wieder zurück. Das steh auf, Männchen, steh auf, Frauchen. Oder diverse. Das heißt, das wäre das Bild der Resilienz. Jetzt braucht aber was Zweites. Und das wird oft vergessen. Durchaus ein Punkt, der mich auch ein bisschen beschäftigt, dass im Angloamerikanischen, also in der Forschung zur Resilienz, ist man sehr viel breiter, wie man den Begriff identifiziert oder definiert. In Deutschland ist Resilienz vor allen Dingen was Psychologisches, ein kognitives Verhaltensphänomen. Zwischen Achtsamkeit noch da dran und dann ist es die Resilienz. Nein, deine Frage war ja, was machen wir oder was ist Stressmanagement? Wir haben auch einen Körper. Und ein Körper, der ist genauso wichtig wie die Gedankenwelt. Wir reden von Geist, Körper oder Mind-Body-Verbindung. Das heißt, ich muss nicht nur versuchen, im Kopf sozusagen mit diesen Stresssituationen zu arbeiten, sondern mich regelmäßig bewegen, Sport machen, genießen, ernähren, genussreich und sinnlich sein, zur Besinnung kommen. Das heißt, Ernährung, Bewegung, Entspannung, Meditation möglicherweise und die psychologische Arbeit sozusagen, die Bewertungsarbeit, das alles zusammen. Und das fassen wir eben unter dem Begriff Bären zusammen. Kommen wir vielleicht noch drauf, das sind eben die vier Säulen des Stressmanagements. Das ist eben Behavior, Exercise, Relaxation, Nutrition, also ein einfaches Toolkit, mit dem ich meine Resilienz steigern kann. Und es ist eben nicht nur die Resilienz, letzter Punkt, Elastizität, sondern der Schwesterbegriff im Grunde genommen oder Bruderbegriff ist Robustheit oder im Englischen Hardiness. Es braucht nicht nur Elastizität, sondern es braucht auch eine gewisse Festigkeit. Idealerweise also eine Widerstandsfähigkeit und Elastizität zugleich. Und das fördert Stressmanagement.
Ja, das ist ja total auch eine schöne Erfahrung, eigentlich selbst zu machen, dass ich diesem Stress nicht ausgesetzt bin, sondern dass ich selbst eine Möglichkeit, eine Kompetenz habe, eben damit umzugehen. Miriam, ich habe total Lust, einmal mit dir auf diese psychologische Perspektive zu schauen und einmal damit die Frage, die damit verbunden ist, welche Ressourcen brauchen wir als Individuen, um gesund sein zu können und auch diesen Raum schaffen zu können, um uns eben gesund zu wägen. Gerade auch, damit dieses ganze Thema gesund sein auch nicht wieder zu einem Phänomen der Optimierung wird und nicht wieder ein Phänomen von, okay, ich muss gesund sein, es ist gesellschaftlich gut anerkannt, wenn ich gerade gesund bin, es ist cool, wenn ich um 7 Uhr morgens aufstehe und perfekt super in den Tag starte.
Ja, das ist eine spannende und große Frage. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ein paar Punkte, da hat Tobias Esch ja gerade schon ein bisschen vorgelegt und hat so ein paar, ja, doch auch wissenschaftlich beforschte Dimensionen benannt, Ressourcen, die es zu stärken gilt, wenn man gesund bleiben möchte, sein möchte, seine Gesundheit fördern und stärken möchte. Und da greifen auch, wie ich es ja auch vorhin schon mal gesagt habe, die Psychologie und die Medizin ja auch zusammen. Ich finde, diese Trennung, die brauchen wir da gar nicht machen, denn es geht gerade darum, diese Brücke zu überschreiten. Das ist in der Vergangenheit aus meiner persönlichen Sicht viel zu oft vielleicht genau daran gescheitert, dass man gesagt hat, ist Gesundheit jetzt was Körperliches oder was Seelisches? Und man hat die Interaktion von diesen wichtigen Dimensionen dann irgendwie außer Acht gelassen. Und das ist, glaube ich, was sehr wichtig ist. Und in den Dimensionen vom Bern-Modell, die ja gerade auch schon angesprochen wurden, geht es ja auch um verschiedenen Facetten, also Bewegung dann nicht nur als körperliche Ertüchtigung, als Sport, aber auch das, was die Bewegung auf seelisch, psychisch, geistiger Ebene dann halt auch für positive Effekte für einen haben kann. Oder die Entspannung. Die Entspannung ist ja auch eine körperliche, eine physiologische Reaktion, aber ist ja auch eine psychologische. Und so könnte ich das jetzt für alle Dimensionen dieses Bern-Modells auch nochmal durchdeklinieren. Aber ich glaube, wir können auch nochmal gucken zu den Punkten, die, glaube ich, wichtig sind, und die in den klassischen Definitionen oder Antworten auf diese Frage aus meiner persönlichen Sicht auch zu kurz kommen. Das sind genau diese Punkte der Sinngebung. Habe ich das Gefühl, ich bin im Einklang mit dem, was ich tue? Habe ich das Gefühl, ich bin achtsam? Habe ich das Gefühl, ich habe Freude an dem, was ich mache? Ich glaube, das sind auch Faktoren, die total wichtig sind, wenn man auf Gesundheit schaut. Ne? Mache ich das, was ich machen möchte? Und natürlich gibt es immer Faktoren, die dann vielleicht auch in der Kultur oder in der Gesellschaft oder in der aktuellen Lebenssituation sind, die machen, dass man nicht einfach immer nur das machen kann, wo man Bock drauf hat. Aber es geht ja auch zu schauen, nicht wie ist es jetzt nur in diesem Moment, sondern vielleicht auch, wie ist es im Gesamtbild. Und macht es insgesamt mehr Freude als Nicht-Freude. Und ich glaube, das ist eine Facette, an der man gut arbeiten kann. Dass man sich schaut, sein Leben so zu gestalten, dass man A, die Parameter, von denen wir wissen, dass sie die Gesundheit fördern, dass man die versucht zu beherzigen, sich dann auch, wie ich eingangs sagte, dann auch gütig zu sich selbst ist, wenn es dann mal nicht so gut klappt, weil sonst baue ich mir damit ja wieder Stress. Das ist ja auch genau das, was du gerade angesprochen hast. Ja, ne? Ist das ein Selbstoptimierungszwang? Ja, Da muss man für sich gut reinspüren, wo ist genau für mich im Grunde genommen die Balance da drin. Den Druck zu reduzieren, das ist, glaube ich, was, den man im Moment jedem um sich herum sagen kann. Versuch ein bisschen den Druck zu reduzieren und Freude zu erleben. Das ist, glaube ich, auch das, was ich am wichtigsten erlebe an den Dingen. Freude am Verrichten, Freude am Tun und so ein kleines Lächeln auf den Lippen.
Finde ich total wichtig und kann man nicht zu genug unterstreichen. Also wenn wir gerade auch auf die Zahlen schauen, zum Beispiel zum Thema Burnout, ein Thema, das wir inzwischen auch bei den Studierenden erstaunlicherweise sehen und wenn man ganz ehrlich ist, sogar schon bei Schüler und SchülerInnen. Das heißt, dieses Thema geht runter von der Arbeits- und Workaholic-Gesellschaft der Vergangenheit bis in die Lebensbereiche, wo wir eigentlich niemals vermuten würden, dass Überforderungs- und Überlastungs- oder Nervenzusammenbruch, wie es früher hieß, Phänomene schon stattfinden. Außer vielleicht bei jemandem, der hoffnungslos verlebt ist oder das Herz gebrochen hat, aber im Alltag durch zu viel Druck und vielleicht zu wenig Freude gibt es eben sogar schon auch Studierenden-Burnout. Und unsere Definition von Burnout, das schließt direkt bei dem an, was Miriam Thür gesagt hat, ist eben, wenn ich mich verloren habe, wenn ich nicht mehr resonant bin mit der Welt, wenn ich keine Freude mehr habe am Sein, also wenn das, was ich wirklich bin, was meine Essenz ist, wenn das nicht mehr im Außen wieder zu finden ist. Und in dem Kontext gerade, wo wir gesagt haben, es geht eigentlich nicht so sehr um die Grenze zwischen Psychologie und Medizin, sondern es geht um das Ganze, um die Integration, um das Integrative. Deswegen sprechen wir auch von der integrativen Gesundheitsversorgung oder integrativen Medizin. In dem Bereich haben wir eben gerade jetzt im letzten Jahr den Vorschlag gemacht, die drei Definitionen von Gesundheit, die wir vorhin besprochen haben, um den Bereich der Bedeutung zu erweitern. Die Frage, welche Bedeutung habe ich in der Welt? Und da sind eben genau die beiden Faktoren. Kultur und Heimat, fühle ich mich zu Hause, fühle ich mich verwurzelt, wo ich bin, auch im Studium, in der Unistadt, in Witten, an der UWH, fühle ich mich hier zu Hause oder fremd? Frage 1. Und Frage 2 zum Thema Sinnhaftigkeit oder nennen wir es mal mit dem bösen Wort Spiritualität. Was begeistert mich? Wofür stehe ich morgens auf? Dieses Studium, was ich jetzt habe, was ich immer wollte, ist es das in der Realität, in der Umsetzung, an dem Ort, mit den Inhalten, was ich wollte? Und wie kann ich sozusagen für mich dem, was ich tue, Bedeutung geben? Und wenn ich da einen Check drunter machen kann, dann sehen wir in unseren Daten, sind die Menschen deutlich gesünder und deutlich resilienter.
Ja, ich hatte noch einen Gedankengang, der vielleicht dann auch an dieser Stelle dann gut passt. Wir sehen ja auch, wenn wir uns jetzt auf die Studierenden und auf das Lernleben und auf die Welt hier an der Universität doch ein bisschen versuchen einzugrooven, dann sehen wir, dass all diese Dinge, die wir gerade genannt haben, nicht einfach in Anführungsstrichen nur dazu führen, dass die Leute halt ein bisschen gesünder sind, sondern wir haben dann natürlich auch das Wissen schon lange darum, dass dann auch die Leistungsfähigkeit sich verbessert. Und es geht genau natürlich nicht um das, was du vorhin eingangs auch sagtest, es ist jetzt ein Phänomen der Optimierung, aber es ist ja auch ein guter Nebeneffekt, wenn die Leute sich gut fühlen, wenn die glücklich und zufrieden an ihrer Universität, an ihrem Hochschulstandort sind und dann vielleicht die Studierenden auch noch besser lernen, auch nachhaltiger und langfristiger lernen und nicht nur für die nächste Prüfung, sondern wenn sie wirklich dazu befähigt sind, das Lernen so zu gestalten, dass sie was mitnehmen und dann auch, wenn sie dann zum Beispiel vor der Patientin, dem Patienten stehen, da auch wirklich was mitgenommen haben und das anwenden können. Und ich glaube, dass wir durch diese Ideen, die wir gerade schon ausgetauscht haben, tatsächlich in einen Bereich kommen könnten, wo wir die Gesundheit stärken könnten, wenn wir uns ja dieser Frage doch auch immer wieder widmen. Ne? Das finde ich ist eine sehr, sehr essentielle Frage. Wen geht die Gesundheit was an? Das finde ich ist eine wichtige Frage. Ist es Kernaufgabe eines Staates, einer Gesellschaft, einer Universität, sich um die Gesundheit der Menschen zu kümmern? Oder ist es einfach was ganz Individuelles, wo sich jeder irgendwie selber drum kümmern muss und wo kein anderer für verantwortlich ist? Das finde ich eine spannende Grundfrage.
Das ist die gleiche Dichotomie, die gleiche Polarität, die wir eigentlich nicht wollen, zwischen Psychologie und Medizin, zwischen Geist und Körper. Das ist ein Thema, ich bin in dem Bereich jetzt, oh Gott, man sieht es mir leider inzwischen auch an, nun schon seit Jahrzehnten tätig. Und ich weiß, dass die Frage, wer ist schuld an meiner schlechten Gesundheit? Oder im Positiven, wer ist verantwortlich dafür, dass ich gesund bleibe? Das ist ein Thema, was lange sehr politisch gehandhabt wurde. Sind es die Verhältnisse? Ist es die Gesellschaft? Ist es die Politik? Ist es der Staat? Ist es mein Chef, meine Chefin? Ist es der Studiengangsleiter, der Präsident oder die Präsidentin meiner Universität oder bin ich es selbst? Lange wurde das mit den Begriffen Verhältnis oder Verhältnisprävention und Verhalten oder Verhaltensprävention und Lebensstil getrennt. Bis endlich vor wenigen Jahren die Studien uns mehr und mehr gezeigt haben, sowohl als auch. Die Dinge sind einfach miteinander verwoben, sie sind nicht trennbar. Auch vor dem Hintergrund, was wir gehört haben von Heimat, Sinn und Kultur. Ich selbst fühle mich anders kohärent und eingestimmt, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich gewollt bin, in dem ich gesehen werde, in dem ich geliebt bin, fällt es auch mir leichter, mit mir gütig zu sein, als wenn gütig so eine Art provokante, aggressive Gegenreaktion ist gegen die feindselige Welt. Also insofern, das gehört zusammen. Und insofern wollen wir gerne Umfelde kreieren, auch hier an der Universität, wo beides möglich ist, wo der Einzelne reifen und wachsen kann, aber auch in seiner Verantwortung gefragt ist. Es kommt auf mich an, es kommt auf jeden Einzelnen an. Ich muss auch was tun. Ich kann nicht sitzen passiv in meinem Sessel und sagen, Gesundheit, komm oder bleib. Nein, so ist die Welt nicht. Aber wir alle, die wir verantwortlich sind für Strukturen oder wie es im Fachjargon heißt, für Settings, sind gefragt, hier etwas beizutragen und uns wirklich von beiden Seiten miteinander zu treffen und einzusetzen.
Ja, das ist eine total schöne Erkenntnis, die man machen kann, dass man selbst wichtig ist und dass man selbst ein wichtiger Teil quasi der Gruppe ist. Und das ist ja irgendwie ganz schön, dass wir uns ja gegenseitig auch dieses Gefühl geben können. Also das kommt ja nicht von irgendwo her. Ich würde super gerne nochmal auf diese ganzen Themen eingehen, die wir gesagt haben. Stress, Überforderung, wir haben über Burnouts gesprochen. Und dann letztlich davon ja quasi mal so ein bisschen mehr diese Metaebene, okay, dieses Gefühl davon. Also ich fühle mich gestresst, ich fühle mich überfordert. Und die Frage, wie können wir da erstmal mit umgehen? Und da habe ich irgendwie Lust mal auf ein sehr konkretes Tool einzugehen, das Thema Achtsamkeit. Was genau ist Achtsamkeit und wie kann ich Achtsamkeit praktizieren?
Also die Definition von Achtsamkeit ist die Hinwendung der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Ich sage dafür gerne, zur Besinnung kommen, also sinnlich werden, sprich meine Sinnesorgane aktivieren und gucken, was erfahre ich gerade. Und Teil 2 der Definition ist, wenn ich sinnlich bin, wenn ich also mir des gegenwärtigen Momentes gewahr bin und wahrnehme, was immer da wahrzunehmen ist, es jetzt nicht zu bewerten. Es nicht gut oder schlecht zu finden, es nicht anders haben zu wollen, nicht in die Zukunft oder in die Vergangenheit abzudriften, wie es alles hätte anders kommen können oder kommen soll, sondern jetzt sein, anwesend sein und nicht bewerten. Das ist die Definition.
Und warum kann genau dieses Thema Achtsamkeit uns helfen, auch unsere Gesundheit zu verbessern?
Also ich glaube, eine wichtige Komponente, die da auch noch dabei ist, ist, dass es nicht nur darum geht, in dem Moment, in dem ich eine Achtsamkeitsübung durchführe, achtsam zu sein. Also sprich, ich bin gerade da und esse eine Rosine ganz, ganz bewusst und nehme alles wahr, sondern es geht auch darum, dass von den Übungen zu transferieren in den Lebensalltag, also ein Mindset daraus zu entstehen zu lassen und zu kultivieren. Und ich glaube, dass auch diese konkreten regelmäßigen Übungen, Tobias Esch sagte das, jeden Morgen 20 Minuten, dass das eine wichtige Komponente ist, aber auch das, was dann in den Gesamtmindset trägt, also wie ich insgesamt durch den ganzen Tag, also alle 24 Stunden durch den Tag gehe, nicht nur der kurze Moment oder 20 Minuten ist ja ein relativ langer Moment, wo ich mich der Übung widme, sondern dass mich die Grundeinstellung trägt. Und da ist ganz viel drin in der Achtsamkeit, die einen auch wieder zu dem Begriff bringt, den ich vorhin schon mal sagte, gütig zu sich sein, aber auch Akzeptanz. Der Stau, den wir vorhin schon mal hatten, stresst er mich oder nicht? Gefährdet er meine Gesundheit, weil er mich stresst? Oder akzeptiere ich ihn? Und wie nehme ich es wahr und was macht es dann im Weiteren wieder mit mir? Das heißt, es gibt einmal diese, ich sag mal, konkreten Übungen, diese Momente, wo ich mich bewusst hinsetze und sage, jetzt praktiziere ich. Und es gibt darüber hinaus, was dann im Verlauf entsteht, ein Gesamtmindset. Wie schaue ich auf mein Leben? Wie schaue ich auf die Dinge, die ich tue? Und was, das automatisiert sich zu einem Teil dann auch. Und das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, vor allem etwas, was in der Achtsamkeit ist, was hilft, auch unsere Gesundheit, unser Stress zu verbessern.
Und vielleicht wirklich auch gerade dieses Thema in den Momenten selbst loszulassen von diesen Bewertungsschemen, ja. weil wir die ja implizit immer dabei haben.
Ja, genau. Jetzt muss man fairerweise sagen, wir forschen über die Achtsamkeit und was sie genau macht, bis hin auf Rezeptorebene, Molekülebene und Gehirn relativ genau. auch da wabern relativ viele Geschichten und Projektionen. Man muss fairerweise sagen, die Achtsamkeit und auch die Frage, warum soll ich nicht bewerten? Wir werden das oft gefragt. Achtsamkeit rein intellektuell, wenn man von der Seite kommt. Warum soll das gut sein, dass ich lerne, im Jetzt zu sein und nicht zu bewerten? Weil die Welt ist doch schlecht. Wir haben doch die Probleme alle. Wenn ich jetzt lerne, das nicht zu bewerten und auf meinem Kissen mit mir und der Welt im Reinen bin, wer rettet dann die Welt? Also im Grunde genommen, gerade heute, wenn wir die Nachrichten jeden Tag anmachen, ist Achtsamkeit geradezu, könnte man sagen, provokant. Und vielleicht auch provokant im Sinne einer Biedermeier-Struktur von wegen, oh, das ist nicht mein Business. Nein, genau darum geht es eben nicht. Es geht bei der Achtsamkeit darum zu lernen, wie meine Lehrer sagen in dem Bereich, klar zu sehen. Und wie kann ich klar sehen? Indem ich nicht unkontrolliert Sklavin oder Sklave meiner Emotionen bin in so einer Situation, sondern klar bleibe. Was die Achtsamkeit uns also lehrt, ist, dem Impuls auf ein Erleben, was vielleicht unangenehm ist oder angenehm, auf diesen Impuls nicht sofort mit einer Reaktion zu antworten. Also es ist eine Übung. Es ist eine Übung und wie Frau Thür gesagt hat, eine formale Übung, Stichwort Meditation oder Praxis, und eine informelle, sprich den ganzen Tag, ein Mindset. Es ist die Übung zwischen einem Ereignis, einem Erleben und der Reaktion, einen Moment der Kontrolle zu haben. Es geht darum, aus dem Autopilot-Modus rauszugehen und Kontrolle zu haben und dann zu handeln. Achtsamkeit ist kein Plädoyer gegen das Handeln. Es ist auch kein Plädoyer, unpolitisch zu sein. Achtsamkeit heißt, aus der Haltung des in sich zu Hause Seins zu agieren. Rein formal, wenn wir gucken, was kann Achtsamkeit in Bezug auf die Gesundheit, sehen wir, es ist zum einen die Fähigkeit, aufmerksam zu sein und aufmerksam zu bleiben, nicht wegzudriften. Das zweite ist Emotionskontrolle. Selbst im Führerhaus oder Führerinnenhaus des Autos oder was auch immer zu sein und zu sagen, ich kontrolliere, was jetzt zu passieren hat. Das heißt nicht passiv zu reagieren, sondern aktiv zu bleiben. Emotionskontrolle. Das dritte ist Körpergewahrsein. Ein Gefühl für sich und seinen Körper zu haben, wie wir vorhin gesagt haben. Mal reinhorchen, einen Termin mit sich haben und zu gucken, wo bin ich gerade? Wie viele Menschen merken gar nicht, wie gestresst sie sind? Ja, Stresswarnsignale wahrnehmen. Und dann gibt es das Momentum der, wir nennen das Selbstreferenz. Das Gefühl zu haben, wer bin ich? Wo bin ich zu Hause? Kann ich in mir zu Hause sein? Wenn ich das tue, das ist das, was Achtsamkeit kann, dann gibt es das Moment, wo sozusagen meine Physiologie in Richtung Entspannung geht. Wir lösen diese biologische Entspannungsreaktion aus und damit reduzieren wir Stress. Deswegen Fazit, die Achtsamkeit wird in manchem auch ein bisschen überschätzt und überhöht. Es ist eine Fähigkeit, letztendlich Stress zu reduzieren. Das kann sie aber gut, indem ich lerne, zwischen diesem Impuls, Leib und Leben bedroht, ja, nein, die Kontrolle zu behalten.
Tobias, du hast gesagt, aufmerksam sein. Ich finde es selbst in diesem ganzen Überfluss, diesen ganzen Themen, die wir immer um uns herum haben, ist es super schwierig, immer dabei zu sein. Du hast ein Buch geschrieben, das letzte, oder mehrere Bücher geschrieben, das letzte, was du veröffentlicht hast, war 2021 und es trägt den Namen Mehr Nichts. Und darin thematisierst du genau das, dass unsere Gesellschaft eigentlich in einer Krise auch des Überangebots und dieser permanenten Beschleunigung steckt. In einem anderen Podcast hast du gesagt, mehr vom Richtigen haben. Wie kommen wir dahin und wie können wir mehr von dem Richtigen haben und vielleicht auch genau so, dass dieses Weniger nicht wieder ein Punkt auf unserer To-Do-List ist, so ganz weit oben, wir heute weniger machen.
Ich könnte jetzt ganz, ganz vieles sagen und zu dem Buch und dass wir uns das angucken, dass zu viel in der Medizin und dass eigentlich immer mehr Menschen auch sich nach einer Medizin sehen, die weniger ist. Stichwort Naturheilkunde, integrative Medizin, Selbstheilung. Das Gleiche gilt übrigens für die Religion und die Spiritualität, dass die Menschen wie Scharen in Scharen die Kirchen verlassen, aber das Bedürfnis nach Spiritualität dramatisch ansteigt. Und das Gleiche gilt für die Wirtschaft. Da bin ich der Letzte, der dafür Experte ist, aber ich habe es im Buch ebenfalls drin, aber von ExpertInnen schreiben lassen, nämlich natürlich das Thema Ökonomie und Wachstum auf der einen Seite und dass immer mehr Menschen sagen, nicht mit mir, slow food, slow, tiny houses, whatever. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das, was dahinter steht, was deine Frage möglicherweise beinhaltet, wie komme ich da hin? Wie kann ich aus diesem Hamsterrad aussteigen? Ich bin gerade dabei, Texte von Viktor Frankl, den Name sagt vielleicht vielen nichts mehr, einen ganz berühmten Psychiater, der aus Wien emigriert ist in die USA, nachdem er selbst im KZ, in vier verschiedenen KZs gewesen ist, seine ganze Familie in KZs verloren hat, weil er jüdischen Glaubens war und ist. Der hat über die Frage des Sinn geforscht und ist ganz weltberühmt geworden in den USA vor allen Dingen. Und ich lese gerade Material von ihm aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich bin völlig baff, obwohl ich von ihm vieles gehört hatte und kannte, zu sehen, wie sehr die Welt, die Viktor Frankl schon in den 1940er Jahren beschrieben hat, eigentlich noch immer die gleiche ist, die wir heute haben. Man könnte ja denken, oh, da gab es auch keine Handys, da gab es auch nicht mal Telefon, gab es kein Fernsehen, gab es kein Social Media, was muss das für eine tolle Welt gewesen sein? 1946, nach dem Krieg, wo die Unterlagen herstammen. Also die Welt, müsste man sagen, die muss ja super entspannt und alles locker und so. Das, was Viktor Frankl beschreibt, ist eins zu eins das, was heute noch gilt, was uns zeigt, das ist was Grundsätzliches. Und ich mache es mal auf den Punkt und ich habe es in mehr nichts ehrlicherweise auch versucht, zumindest versteckt, so deutlich zu machen. Die zentrale Frage, die wir in der Medizin und im Überfluss als Heilung, als Droge im Grunde genommen beantworten müssten, ist, kann ich es mit mir selbst aushalten? Kann ich mit mir selbst sein, so wie ich bin? Schaffe ich es, A, mich selbst anzunehmen, gütig mit mir zu sein, ohne etwas draufzupacken oder etwas dazu zu dichten? Mit all meinen Schwächen, Fehlern und was auch immer, kann ich mit mir sein? Kann ich es aushalten? Wie lange? Eine Sekunde? Ein Atemzug? Zwei? Zehn? Und die zweite Frage ist, irgendwann nach dem 11. Atemzug, dann kommt sie, die Leere. Irgendwann kommt die Leere. Schaffe ich es, mit der Leere mich anzufreunden? Und die ultimative Leere ist, ich sage es jetzt mal hier, auch wenn das Studierende sind, die das hören, vielleicht das jetzt sehr weit gegriffen ist, die ultimative Leere ist der Tod. Wenn ich nicht mehr da bin, wenn es vorbei ist, kann ich damit vielleicht nicht zufrieden sein, aber kann ich das akzeptieren? Wenn ich das kann, wenn ich es mit mir aushalten kann und akzeptieren kann, dass Leere Teil des Seins ist und dass die Welt auch ohne mich funktioniert, hat und funktionieren wird, dann ist Social Media und der ganze Gedöns, alles was Konsum, Reise hierhin, dahin, alles schön und gut, aber es verliert seine Bedeutung. Der Impuls, damit meinen Schmerz zu lindern, den Schmerz, dass ich es eben nicht aushalten kann, der verliert sich. Und wenn das alleine mehr praktiziert werden würde, Güte, Sinnhaftigkeit, Achtsamkeit, Anwesenheit, Konfrontation mit sich selbst, dann würde der Konsum, dann würde auch die Übermedizin, das, was zu viel ist, würde automatisch verschwinden. Dann bräuchten wir auch solche Bücher nicht mehr und keine Ratgeber, weil das würde automatisch passieren.
Also gehen wir eigentlich davon aus, dass wir Lehre für die Lehre brauchen.
Yes! Guter, nice try.
Ja, ich finde es total schön, dass wir gerade auch zum Ende der Themen nochmal darüber gekommen sind, was wir dann eigentlich brauchen. Also die Frage ist natürlich, was brauchen wir nicht? Und dann daraus die ableitende Frage, und was machen wir jetzt damit? Und ich würde mit Blick auf die Uhr ganz gerne in den letzten 2-3 Minütchen noch einmal genau schauen, was können wir tun, um eben gesund zu bleiben? Und was können wir tun, damit wir in der Gemeinschaft um uns herum, das ist jetzt in diesem Fall zum Beispiel die universitäre Gemeinschaft, ein gesundes Lern- und Lebensumfeld schaffen können und auch gerade entgegengesetzt dieser stressigen Belastungen mit den Grundannahmen, ich muss gesünder sein, ich muss leistungsfähiger sein, ich muss eine bessere Klausur schreiben, ich muss dies und jenes machen.
Ich starte ganz kurz mit dem Schnellen und überlasse dann Miriam Thür gerne die Schlussworte zum Thema Gemeinschaft und Umfeld. Also für Bern ganz einfach, 4 Säulen, Behavior heißt positiv denken und handeln. Heißt nicht, sich eine rosa-rote Brille aufsetzen und immer alles lächeln, gut finden, sondern heißt, auch mal das Positive wertschätzen. Dass mir jemand einen Gefallen getan hat, dass mich jemand liebt, dass mir jemand gesagt hat, ich mag dich. Oder dass mich jemand angelächelt hat, in der Supermarktschlange vorgelassen. Kleinigkeiten wertschätzen, wahrnehmen, nicht disqualifizieren. Nicht nur das Negative zum Gott erheben, sondern das Positive auch sehen. Die Säule E, Exercise, 30 Minuten am Tag Sport. Fertig. Gerne mehr, aber mindestens 30 Minuten. Die Säule R, Relaxation, Meditation, Entspannung, Glaube an etwas, Spiritualität, auch Schlaf. Schauen, dass ich vernünftig ausreichend schlafe. Ich gehe jetzt nicht auf die Frage ein, wie viele Stunden das sind.
Ich werde es gerade fragen.
Ich sage mal, 7 Stunden ist okay, drunter, es gibt Menschen, die kommen mit 4 Stunden wunderbar klar und das ist auch in Ordnung. Aber ich sag mal, als Richtwert sind 7 Stunden schon gut. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Grundsätzlich aber schauen, dass man überhaupt erstmal Zeit dafür einräumt und dass man vernünftig schläft. Aber vor allen Dingen gerne am Tag Meditations- und Entspannungs- oder einfach bei sich selbst sein Phasen einfließen lässt. Die Säule N, Nutrition, genussreich ernähren, sinnlich sein beim Essen. Natürlich gerne auch gesund im Sinne von mediterran oder möglichst wenig prozessiertes Fleisch zumindest. Aber das Wichtigste ist genießen und anwesend sein. Und jetzt, Frau Thür.
Ja, also ich glaube, was wir als universitäre Gemeinschaft vor allem tun können, ist im ersten Schritt anzuerkennen, dass es eine Aufgabe ist. Und dass wir Verantwortung für diese Aufgabe mit haben. Genau in diesem Feld, das wir ja gerade auch schon mal angesprochen haben, jeder für sich, aber auch wir als Gemeinschaft und dann auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich glaube, dass zu dieser Aufgabe gehört, dass tatsächlich Stärkung von Gesundheit von Studierenden, aber auch MitarbeiterInnen auch natürlich ein zentrales Thema ist. Wir haben ja schon sowas wie ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Da stelle ich mir die Frage, ist es nicht auch denkbar, dass man ein Studierendengesundheitsmanagement macht? Also was brauchen die Studierenden, um freudig dabei zu sein, um effizient zu lernen, um auch ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, um auch gut lernen zu können und da nicht nur, um noch optimaler zu arbeiten, sondern um dann auch später, wenn ich dann in meinen Beruf, in meine Berufung eintrete, dann auch für den anderen gut da sein zu können. Dass ich nicht komplett ausgebrannt aus der Uni komme und dann sage, so, und jetzt bin ich Psychotherapeutin und möchte mich professionell um andere kümmern, bin aber selber total alle. Das ist was, wo wir, glaube ich, hier als Gemeinschaft doch auch gut dran arbeiten können, da etwas dran zu tun, dass das eben nicht so ist. Und ich glaube auch, dass die ganzen Punkte, die wir angesprochen haben, Reduktion von Stress und eine Umgebung schaffen, wo das auch möglich ist. Wir wissen ja auch, dass so ein bisschen Kick brauchen wir, um leistungsfähig zu sein. So ein bisschen brauchen wir da auch und auch ein bisschen, ja, so den anderen auch, um uns mit dem anderen zu messen. Aber das ist nicht der Hauptmarker, wie das funktioniert, sondern im Grunde genommen ist die Frage, was ist mir wichtig? Und dafür Raum zu haben, sich diese Frage auch stellen zu können, was ist mir wichtig und auch Raum zu haben, Leere zu haben. Das, glaube ich, ist was, was wir uns auf jeden Fall ganz, ganz klar hinter die Ohren schreiben müssten, hier als universitäre Gemeinschaft und vielleicht auch als gesamte Gesellschaft. Denn ich glaube, und da bin ich überzeugt von, dass ohne eine Stärkung dieser Faktoren, ohne ein Gemeinschaftsgefühl, schaffen wir es nicht. Jeder kann so viele Bücher auswendig lernen, wie er möchte. Am Ende brauchen wir einander, um als Gemeinschaft, als Gesellschaft vernünftig, gesund zusammenzuleben. Und ich glaube, dass wir da ja schon auf einem guten Weg sind, dass das Bewusstsein dafür wächst, aber dass wir auch noch eine Aufgabe haben.
Ich habe noch, Entschuldigung, ich will nicht das letzte Wort haben, aber als ich dich gerade hörte, der Begriff Universität, Universitas, heißt Gemeinschaft. Das ist eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Wir sind alle in einem Boot. Wir sind eine Gemeinschaft, per Definition.
Und ich bin auch eigentlich davon überzeugt, um das jetzt auch optimistisch und positiver, jetzt hörte sich das gerade an wie so ein Appell, der so fast auch schon ein bisschen negativ eingefärbt war. Ich bin und wir sind davon überzeugt, dass die Zeit da auch reif für ist, dass wir eine Änderung der Hochschulkultur, was das angeht, ja, dass wir die ja schaffen können und dass wir auch eigentlich wissen, wie. Und dass wir Gesundheit, aber auch Lebensqualität, da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, Lebensqualität, erlebte Lebensqualität ist ja ein Hauptmarker von Gesundheit, dass wir das berücksichtigen und weiter stärken können. Und ich finde ein Zitat in diesem Kontext immer ganz nett und das ist, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Das ist ein total schöner Abschluss und ich habe irgendwie nur noch Lust zu sagen, dass gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, was wir auch haben, einfach auch so viel mehr, glaube ich, dadurch gestärkt werden kann, dass wir miteinander kommunizieren und dass wir uns gegenseitig auch Sachen mitteilen und das einfach so viel Empathie aufwecken kann. Tobias, Miriam, ich danke euch für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und habt ihr heute schon euren Sport gemacht, eure 30 Minuten?
Ich schon.
Ja, natürlich. Nein, das steht noch auf dem Plan.
Okay, dann auch an die ZuhörerInnen, also wenn ihr heute eure 30 Minuten nicht gemacht habt, ab geht's.
Danke.
Dankeschön.